Aber genug von mir, lasst uns mal mit der Predigt anfangen. Genau. Ich soll sehr vorsichtig mit diesen Dingen umgehen. Okay, der Predigt kam aus der Römerbrief. Der Römerbrief ist im Neuen Testament. Wenn du dich mit der Bibel nicht so gut auskennst, das Neue Testament fängt mit Matthäus, Markus, Lukas, Johannes an. Und dann hast du die Apostelgeschichte. Und der erste Brief ist der Römerbrief. Es wurde von Paulus geschrieben. Paulus hat insgesamt 13 Briefe vom Neuen Testament geschrieben. Nur ein paar Info zu der Brief selber. Paulus hat es in dem Winter von, man schätzt, so 56, 55 geschrieben. Der war in einer Großstadt, Korinth. 3 Monate war er da. Der hat diesen Brief geschrieben. Eigentlich hatte es nicht geschrieben. In Kapitel 16, Vers 22 hieß, Tertius hat es geschrieben, Paulus hat es ihm diktiert. Ja. Wie kam es von Korinth nach Rom? Die Frauen. Gott sei Dank für die Frauen. Ich meine, sehr gut. Da gab es eine Geschäftsfrau, die heißt, ich muss richtig aussprechen, Phoebe, genau. Und die war eine Geschäftsfrau in Korinth und die hat den Brief mitgenommen nach Rom. Wie sah es in Rom aus? In Rom sah es so aus, zu der Zeit Paulus war Rom ungefähr eine Stadt von Einwohnerzahlen, man schätzt zwischen 800.000 bis über 1 Million Leute. Ganz viel. Nur zum Vergleich, Stuttgart, gerade die Einwohnerzahl Stuttgart ist zurzeit 610.000. Ja? Also ein Haufen Leute in Rom damals. Ja? Die Gemeinde haben sich damals in kleinen Hausgruppen getroffen, also Hauskreisen. Ja? Und wie kam es überhaupt, dass es Christen in Rom gab? Das können wir mal in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 10 lesen. Da war am Pfingsten waren lauter Leute aus aller Welt und tatsächlich aus Rom waren ein paar Leute. Die haben dann die Botschaft nach Rom zurückgebracht und da sind Hauskreise entstanden. Geile Sache, oder? Genau. Das war Gemeinden, die waren gemischt. Juden und Heiden. Genau. Der Text, der vorgelesen wurde, ist 7 Versen lang. Ich werde nach der Schubladesystem gehen, ja, weil ich finde es unheimlich wichtig, wenn du deine Bibel liest, dass du lernst, ja, jedes Wort. Und ich meine, manchmal ist es, weiß nicht, wir leben in so einer schnellen Zeit. Manche Leute sagen, ein Kapitel langt mir, ja, aber für mich, ich genieße sein Wort. Man heißt Essen, ja, ein Stück von hier, ein Stück von da. Und es gibt viele Texte, wo die Wörter einfach wie Schubladen sind. Ja. Und wir werden heute Morgen anfangen mit Paulus. Das ist die erste Schublade, die ich aufmache. Wer war Paulus? Das wäre ich falsch. Also, erstmal, was Rom angeht, Paulus war in Rom ein No-Name, unbekannt. Keiner wusste nicht so richtig viel von ihm. Es ist interessant, die Apostelgeschichte endet mit seinem Aufenthalt als Gefangener in Rom. Der kam erst viel später nach dem Brief. Aber Leute, Paulus war nicht bekannt. Die Juden in Rom damals haben behauptet, in Kapitel 5, oder 28, Vers 21, du, über dich wissen wir gar nichts. Wir haben keinen Brief von den Jungs aus Jerusalem erhalten. Wir wissen von der gar nichts. Ja. Schade, dass die Auflösung vom Bildschirm her nicht so gut ist. Genau, das ist ihm nicht schlecht. Ja. Also Paulus kam aus Tarsus. Tarsus ist in Südost, also Süd, nicht ganz so Ost, also Mitte von der Türkei. Und das ist interessant, das nächste Mal, dass du Kebab einkaufen gehst, ja, so hat der Paulus ungefähr ausgesehen. Gell? Gut. Der war römischer Bürger, so groß war Rom damals, das war ein großes Imperium. Das hat der Paulus oft als seinen Hals gerettet, weil römische Bürger durften nicht einfach bestraft werden. Und er hat mehrmals in seinem Leben gesagt, aha, ja, nicht mit mir. Ja, die haben ihn angebunden zum Auspeitschen und er sagte, darf er das überhaupt? Ja, sehr wichtige Sache. Der war römischer Bürger. Genau. Was wissen wir über seine Kindheit? Paulus hat eine harte Kindheit. In Apostelgeschichte 22, Vers 3, er steht vor den Juden und er muss sich rechtfertigen, ja, dass er da ist eigentlich. Er ging die Leute auf den Sack und genau. Und er, zu seiner Verteidigung hat er gesagt, okay, hey, Leute, er kennt mich doch in Jerusalem. Ich bin auch Jude, geboren in Tarsus, einer Stadt in Sizilien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Also, ne, als Schüler Gamaliels habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. So wie er wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote erfüllen. Die Juden in Jerusalem kannten Paulus. Der ist seit Kind auf, ich weiß nicht, wie früh die Kinder dort abgegeben werden, ja, aber der war unter einem guten Lehrer. Und er lebte viele, viele Jahre in Jerusalem. In Apostelgeschichte, als er sich verteidigt vor der König Agrippa, sagt er, wenn sie es nur wollten, könnten sie bezeugen, dass ich von Anfang an zur strengsten jüdischen Glaubensrichtung, zu den Pharisäern gehört habe. Also was war Paulus? Der war ein Fanatiker. Der hat das Gesetz geatmet, geschlafen, getrunken, jeden Tag. Das Leben von den Pharisäern war schon, gell, war schon heftig, streng durchtakt. Ich möchte gerne auf etwas hinweisen, Betriebsblindheit. Nur als nebenbei, Betriebsblindheit besteht oder beschreibt den Zustand, in dem Personen in einem Unternehmen oder eine Organisation aufgrund von Routine und Gewohnheit bestimmte Abläufe, Probleme nicht mehr kritisch hinterfragen oder wahrnehmen. Es ist ein Zustand, in dem man betriebsblind wird für die Dinge, die langjährige Mitarbeiter offensichtlich erscheinen sollten, aber aufgrund der Vertrautheit mit der Situation nicht mehr wahrgenommen werden. Paulus war blind. Ich finde es interessant, nach seiner Bekehrung, er wurde mit was geschlagen vor 3 Tagen? Mit Blindheit geschlagen. Ja? Jetzt muss ich hier hochscrollen. Bild sieht man auch nicht so gut von hier. Ich habe hier ein Bild von einem Mann, der ist Elektriker, keine Ahnung. Der hat einen Computer und er beschäftigt sich mit den ganzen Kabeln. Da sind ein Haufen Kabel. Ein Haufen Kabel. Und so war der Paulus in seinem Kopf. Ja? Paulus war Arbeit. Der war so viel Arbeit, Gott musste ihm anders verkabeln, dass er nach seiner Bekehrung musste er erstmal vor 3 Jahren weg. In Galater steht es, er ist nicht sofort nach Jerusalem gegangen. Zum Beispiel zu sagen, hey Leute, ich habe mich geändert. Ja? Der ist vor 3 Jahren nach Arabien. Was laut Galater, was in Arabien passiert ist, weiß kein Mensch. Ja? Ich konnte mir vorstellen, viele Leute nutzen diesen Text für 3 Jahre Bibelstudium, 3 Jahre Bibelschule. Ich muss weggehen und mich verkabeln lassen. Ich muss lernen, ich muss zusammengesetzt werden, damit ich predigen kann. Das war auch so mit Paulus. Gott hat viel mit Paulus. Das war viel Arbeit, Paulus. Immer auf die richtige Strecke, auf die richtige Sichtweise zu bringen. Paulus war Patriot. Er liebte sein Volk, er liebte das Tempel. Das ist auch ein Ding. Gott musste ihm dieser Tempel aus dem Blut rausziehen, ne? Weil die Juden haben sich so sehr an ihren Tempel geklebt und jetzt musste er sich an Jesus kleben. Und Paulus sagt, ich bin voller Trauer und empfinde tiefe Schmerzen, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern und Schwestern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde auf mich nehmen, und das ist heftig, gell? Verflucht und von Christus getrennt zu sein. Anders gesagt, er geht lieber in die Hölle, ja, als dass sein Volk zugrunde geht. Ich bin noch nicht so weit, dass ich das über die Rottweiler sagen kann. Wie sieht es bei dir aus? Familienstand. Es ist interessant, weil viele von uns gehen davon aus, dass der Paulus Single war. Dass er Pharisäer war, die Wahrscheinlichkeit, dass er Single war, liegt bei null. Weil Pharisäer haben nach dem Gesetz gelebt. Und das Gesetz heißt, früh heiraten, Kinder erziehen. Und er hat nach dem strengsten Gesetz gelebt. Das heißt, Leute vermuten, dass er verheiratet war. Ich weiß, das habt ihr zum ersten Mal wahrscheinlich gehört. Ich habe das vor 2-3 Tagen zum ersten Mal gelesen. Aber es kann sein, weil in 1. Korinther 7, wo Paulus über die Ehe redet, und er redet, es ist besser, dass man Single bleibt. Vielleicht spricht er aus Erfahrung. Es gibt seine Briefe, der sagt, wenn du in einer Ehe bist und dein Partner nicht Christ ist und die nicht mitziehen wollen, das ist ein Grund, dass man die Ehe scheiden lässt oder sowas. Ja? Hatte er Kinder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber seine Bekehrung, er war 35, so man denkt 30, 35 bei seiner Bekehrung. Die Pharisäer haben schon mit 18, 16, keine Ahnung, so früh heiratet, mussten. Ja? Fragezeichen, weiß ich nicht. Eins weiß ich, der war Onkel, der hat eine Schwester gehabt oder einen Bruder. Hier steht in Apostelgeschichte 23, 16, ein Neffe des Paulus erfuhr von diesem Anschlag. Die wollten Paulus auf dem Weg nach irgendwo umbringen. Sein Neffe hat es mitgekriegt, oder jemand hat es seinem Neffe erzählt. Er ist zu der römischen Garnison gegangen, haben die Leute es erzählt. Genau. Also Paulus war ein Onkel. Gell? Genau. Paulus war Autor, wie ich gesagt habe, von den 21 Briefen im Neuen Testament hat er 13 geschrieben. Paulus war ein leidenschaftlicher Wanderer. Von seinen Missionsreisen, von der Apostelgeschichte erstmal, wissen wir, dass in Kapitel 20, Vers 13, es gab eine Reise, wo Paulus darauf bestanden hat, Jungs, Oma, ich gehe zu Fuß. Keine Ahnung, hat er mit jemandem Stress gehabt? Ich weiß es nicht. Aber er war gerne zu Fuß unterwegs. Ja. Als Missionar, man schätzt, dass er über 14 Jahre, ich sage jetzt nicht zu Fuß, aber vielleicht einen großen Teil davon, dass er 14.725 Kilometer hinterlegt hat, ja. In 14 Jahren. Der war wahrscheinlich ganz schlank. Hat jeden Tag seine 10.000 Schritte gemacht. Genau. Was aber interessant ist, und ich freue mich, wenn ich die Bibel lese und ich entdecke etwas, die mir einfach zuspricht. Ja? In 1. Mose 24, Vers 62, haben wir einen Bericht über Isaak. Der Diener Abrahams ist zu Laban gegangen und hat eine Frau für Isaak geholt. Die Rahel. Ja? Genau. Und als sie kurz vor der Ankunft bei Abraham war, hat sie der Isaak gesehen. Und dort steht, Isaak machte abends einen Spaziergang, um nachzudenken und zu beten. Ich mache das gerne. Viele Menschen, die eine Verbindung mit Gott haben, wo findest du sie manchmal beim Spazierengehen? Die denken nach, nutzen die Zeit einfach zu beten. Das ist kein neuer Trend, die 10.000 Schritte. Der Isaak hat es uns vorgemacht. Nachdenken, beten. Jetzt gehen wir mal auf eine Sache über Paulus, die nicht so, ja, das gehört einfach auch zu ihm. Von meiner Ausbildung als Lebensberater weiß ich, dass wir wie Gartenzwerge sind. Wir tragen alle unsere Schubkarre. Sieht kleine Gartenzwerg mit einer Schubkarre im Garten. Wir haben alle unsere Mist, die wir vor uns hertragen. Paulus war aber schwer unterwegs, sein Schubkarre war sehr groß. Da sagte in Apostelgeschichte 22, deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließe ich festnehmen und ins Gefängnis werfen. Bei der Martertod von Stephanas, wer war dabei? Unser Paulus. Ja? Blut an den Händen. Vielleicht hat er nicht indirekt oder direkt jemanden gesteinigt, jemanden mit einem Schwert, keine Ahnung, aufgespießt, aber er war indirekt, auf jeden Fall. Paulus war ein bescheidener Mann, er wusste, wo er war, wie es um ihn ging. In 1. Timotheus offenbart er uns, denn das steht unumstoßlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Und dann sagt er, ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Vielleicht denkt er gerade an die eine oder die andere Person, die er verhaften ließ. Und er weiß, dass die zu Tode gekommen sind. Keine Ahnung, was durch seinen Kopf ging. Paulus war ein weiser Mensch. Und das ist eine Sache, wenn du so viel Schuld, wenn du mit so viel Schuld umgehen musst, da musst du gewisse Sachen lernen. Und Paulus hat es gecheckt. In Offenbarung 12 schreibt Johannes, denn der Ankläger ist endgültig gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigt. Ich kenne das. Vielleicht kennst du das. Ja? Stimmen, die dir sagen, also, hä? Was willst du? Wo willst du hin? Du hast doch die Leute nichts zu sagen. Guck mal, was du mal gemacht hast. Paulus sprach in Epheser 6 von der Waffenrüstung Gottes. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euren Helm, der uns schützt. Und es gibt mehrere Teile von dieser Waffenrüstung, aber ich wollte das einfach hervorrufen, dieser Helm. Also ich habe die Erfahrung, dass wenn der Feind dich angreift, es fängt hier oben an. Das fängt hier oben an. Der Fahrt in die Untersuchungshaft. Du bist doch, guck dich mal an. Was hast du den Leuten dort zu erzählen? Willst du von Freiheit reden? Ja? Guck dich doch an. Paulus wusste, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Das wusste er. Und er wusste auch, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Paulus wusste, wie er mit seiner Schuld umging. Hier habe ich eine, das ist gut, dass man das sehen kann, sagt, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, ja, erinnert ihm an seine Zukunft. Ja. Da ist ein Lug da. Der will dich nur nach unten bringen. Der will dich sagen, dass du nicht zu Jesus gehörst. Er will dir sagen, dass du nicht dem Heiligen Geist hast. Er will dir sagen, dass du nicht geschätzt, geliebt und gewollt bist. Das will er da sagen. Sag ihm, ja, es kann alles stimmen, aber ich bin jetzt in Jesus Christus. Und ich weiß, wo diese Stimmen kommen und ich weiß, wo sie dazugehören. Und ich weiß, du, geh weg, du bist an ein verlorener Forster. Okay, Paulus, der war Martyr, der starb, man schätzt, 67 in Rom, starb er. Er hat seinen Kopf, er wurde ein Stück kürzer geschnitten oder er wurde enthauptet. Gut. So viel zu Paulus. Ich weiß, dass ihr Abendmahl hinterher feiern wollt. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich das hier mal ziemlich schnell. Gut. Paulus sagt, diesen Brief schrieb Paulus, der Jesus Christus dient. In Rom, wie ich gesagt habe, Paulus war nicht bekannt. Ja. Aber stell dir mal vor, in Rom kam der Brief bei Leuten an, die sich frisch bekehrt haben. Sie kannten Paulus nicht, aber Jesus Christus. Jesus Christus. Interessant ist, in den ganzen Brief, 16 Kapitel, Paulus spricht nur dreimal über sich selbst, als er sich vorstellt, mit einem kurzen Satz, ich, Paulus, schreibe diesen Brief. In Römer 7, wo er, das ist ein toller Text, ich nutze es sehr oft in die Suchtberatung oder im Gefängnis, wo er über diesen Kampf mit sich selbst, das Gute will ich tun, aber das Böse kommt dabei raus. Ja. Und in Kapitel 16, sein Abschied, ich grüße, weißt du, Kapitel 6 ist voll mit. Grüß die Leute, grüß den und hallo und ja, genau. Aber Jesus, Paulus spricht 16 Mal oder über 60 Mal über Jesus. Ja. Einfach das Brief, der Brief, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Und hier habe ich einen kleinen Maultier, der vor seinem Ding steht. Und der hat was gehört und er ist, der steht aufrecht. Ja? Und ich weiß es nicht, wie es bei dir ist. Ja? Es gab eine Zeit nach meiner Bekehrung, also wenn ich Jesus gehört habe, war ich wie dieser Maultier. Was, ich habe was gehört? Was? Aber es kommt Nacht, es kommt die Zeit, die Bibel spricht von einer Zeit, wo Kälte einkommt. Man hört den Namen Jesus, aber irgendwie macht es nicht so viel mit einem mehr aus. Dieser Brief kam bei den Leuten an. Ich habe letzte Woche Post aus der JVA Offenburg bekommen. Herrliche Sache. Ja. Es war, ich glaube, das war der einzige Brief im Briefkasten. Ne? Aber wer ist mit vielen anderen Briefen, zum Beispiel, keine Ahnung, von Strafzettel, die kriegt man auch bei Post noch. Ja? Und verschiedene Sachen, Rechnungen oder Werbung oder sowas, aber wenn du ein persönliches Brief kriegst, ja, das kommt ganz vorne. Wenn du wieder rein, du gehst im Briefkasten, deine Sache raufholst, das holst du hervor. Das ist etwas Besonderes, das willst du lesen. Ja? Und so ist es mit den Leuten in Rom. Ich könnte mir vorstellen, die waren alle auf, nennt man das auf 7:30? Ja, die waren ja, aufmerksam. Jetzt geht's los. Jetzt lernen wir etwas über Jesus. Da Klage in Offenbarung 2, der Engel, der zu der Gemeinde spricht, der sagt, aber ich habe eine gegen dich. Deine Liebe ist nicht mehr so stark wie früher. Erinnere dich daran, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast. Was ist davon geblieben? Was ist davon geblieben? Schade, dass der Schrift so klein ist. Was ist, oder? Ja, ist für euch ist es okay. Ich sehe es noch hier vorne. Ich weiß nicht, ob es mit zunehmendem Alter ist. Es geht das Ende entgegen, ne? Bergab geht's. Das ist gut. Ja, weil irgendwann mal kommt Tag X. Da bin ich nicht mehr her, da bin ich beim Herrn. Ist doch schön, oder? Und was mich stört mit zunehmendem Alter, ist der Missbrauch von dem Namen Jesu. In Deutschland hört man oft Leute sagen, oh je, ja. Auf Schwäbisch, heilen, Sack oder was die so sagen. Ja. Das tut mir weh. In Amerika, in Irland, wer die Iren kennt, die Iren fluchen sehr viel. Der kennt es. Die Leute aus Großbritannien. Ja. Also der Name Jesus wird als Flugwort benutzt. Die Verwendung des Namens Jesus Christus als Flug oder Kraftausdruck ist ein kulturelles Phänomen. Kulturell. Dazu möchte ich gerne zurückkommen. Die meisten aus der Entwertung des Heiligen entsteht. Es dient oft als emotionales Ventil, um Schmerz, Wut und oder Überraschung auszudrücken. Kulturelles Phänomen. Ich fahre sehr gerne Motorrad, bin sehr gerne im Osten unterwegs und war letztes Jahr in Polen. Hat mir sehr gefallen. Mein Kollege, mit wem ich ins Gefängnis gehe, der ist Rumäner. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und er sagte, Jesus als Fluch auf Rumänisch oder in die rumänische Kultur, das kommt nicht vor. Und als ich das ist alles KI, also KI, ja, ich habe es eingetippt im PC oder im Handy und habe herausgefunden, in vielen Ländern, in besonders solchen islamischen Mehrheit wie Pakistan, Saudi-Arabien oder Iran, ist die Beleidigung Jesu, also wenn Leute Isa sagen, nicht nur sozial geachtet, sondern kann als Blasphemie strafrechtlich verfolgt werden. Habe ich nicht gewusst. Ich interessiere mich für Russland. Irgendwann möchte ich gerne Russland mit dem Motorrad besuchen. In der russischen Kultur wird der Name Jesus Christus nicht als Flug verwendet, sondern ist zentraler Bestandteil der orthodoxen Verehrung. Als heiliger Name wird er in den Gebeten und bei Ritualen genutzt, um Sünden abzuwaschen. Blasphemische oder flugartige Verwendung gelten als schwere Beleidigung des Glaubens. Wo sind wir? Wir sind in Deutschland, wir sind im Westen. Und ich frage mich, die meisten, es gibt keine Gruppe in Hechingen, wo ich keine Muslime habe. die aus weiß der Geier, aus Albanien oder keine Ahnung, aber aus dem Ostblock kommen. Ja? Und ich muss denen erklären, was Christentum ist. Weil die verstehen es nicht. Das ist Christentum. Jede dritte Ehe kaputt. Selbst Identität, Selbstwahrnehmung total am. Ich weiß nicht, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Abtreibungen. Er nutzt selber euren Gott. Jesus Christus als Flug. Hä? Ich schäme mich. Ich schäme mich. Und ich weiß es nicht, die Leute sehen sehr viel Aufmerksamkeit auf sich heutzutage. Weil sie das nicht anerkannt werden, was sie sein wollen oder keine Ahnung. Ne? Also die werden beleidigt, wenn sie als, keine Ahnung, nicht sie genannt werden, obwohl es er oder sie, keine Ahnung, oder Homosexuellen, die stehen auf ihrem Recht auf der Arbeitsplatz, egal wo, aber die drücken durch. Und was machen wir Christen? Was machen wir Christen? Dieser Name Jesus Christus ist unheimlich wichtig. Paulus sagt, es gibt keinen anderen Namen unter Himmel, bei Rettung gefunden werden kann. Gott hat ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, die über alle steht. Und Paulus schreibt, wenn die Toten vor Gott stehen, vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf die Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist Herr. Jetzt gehen wir mal zu Paulus, seiner Berufung. Seine Berufung, Paulus, ich habe hier ein Bild von einer Schale mit Nüsse drin. Ja? Und ich möchte gerne dieses Bild benutzen, weil, stell dir mal vor, Gott ruft, okay, diese Aktion steht vor, Paulus soll bekehrt werden. Gott, der Chef, holt Leute aus alle Abteilungen, Logistik, Hausmeister, alle sind berufen, jetzt müssen wir zusammenkommen. Wie kriegen wir diesen Nuss geknackt? Ein Engel sagt, ja, aber schick ihm jemanden. Der andere sagt, das bringt doch gar nichts. Er wird sie verhaften und ins Gefängnis abliefern. Sagt, ja, gib ihm einen Traum. Ja, das bringt auch nicht so viel. Der Pharisäer, der wird sich mit jemandem austauschen über, weißt du, was hast du letzte Nacht geträumt? Da hat Gott mit dir gesprochen. Die waren religiös, die Pharisäer, die waren gut unterwegs. Und Gott hat gesagt, nee, um diesen Nuss zu knacken, brauchen wir was anderes. Brauchen wir stark etwas anderes. Ich brauche Leute aus der Lichtabteilung. Ja? Ich brauche Tontechnik. Ja? Wenn mein Sohn mit ihm redet, ich will, dass er es hört. Ja? Gott hat vieles hochgefahren, vieles angeboten, um diese Nuss zu knacken. Aber er hat es gemacht. Paulus sagte der König Agrippa, kurz vor Damaskus, und gab Paulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel, das war um die Mittagszeit. Er hat trotzdem ein helles Licht gesehen, das war ja, mehr als 100 Watt. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du hier? Sagte Paulus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Hierdurch möchte ich euch gerne einfach sagen, ja, Gott weiß, wie es um jeden Menschen steht. Er weiß ganz genau, was die brauchen, ob sie in Saulus sind oder in Paulus sind oder irgendetwas anderes. Es ist Gnade. Und ich finde dieses Beispiel von der Thomas, nach der Auferstehung, die erzählen, ja, Jesus ist auferstanden. Und Thomas sagt, ja, ich glaube nicht. Ich glaube es nur, wenn ich seine Finger in seine Wunde oder in seine durchgebohrten Hände, wenn ich die gesehen habe, dann glaube ich. Und laut Vers 26 von Kapitel 20 in Johannes, hieß es 8 Tage später ist Jesus vor ihm gestanden und was sagt, leg dein Finger in meine durchgebohrten Hände. Er wusste ganz genau, was er sich gewollt hat, was er sich gewünscht hatte. Und 8 Tage später hat er es bekommen. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht herrlich? Jetzt kommen wir mal von seiner Berufung weg. Und in Romans 1,1 sagte, dass er in Gottes Auftrag, oder erst, dass er berufen worden ist in Gottes Auftrag, verkündet er die rettende Botschaft. Das war seine Aufgabe. Vielleicht muss man gucken. Hier haben wir eine Rettungsaktion auf dem See. Ein Boot ist, ein Schiff ist in Schwierigkeiten. Da ist ein Hubschrauber im Einsatz. Das erste Lied, was wir gesungen haben, Mein Jesus, mein Retter. Ja, die Leute heute, die verstehen das nicht. Retter? Ich brauche doch keine Rettung. Wozu? Ich bin nicht in Gefahr. Wozu brauche ich Jesus? Wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist nicht Christ, ja, weiß es nicht, was für eine Botschaft du gehört hast. Es gibt viele Art, die Botschaft zu erzählen. Viele Leute hören piep, 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 Gott hat dich lieb. Ja? Aber die Botschaft ist, du bist in Gefahr und du brauchst Rettung. Johannes 3,16 sagt uns das. Wir kennen es alle. Vor Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hergab, dass wer an ihm glaubt, das ewige Leben haben wird. Und wer es nicht glaubt, laut Johannes 3,16, er wird zugrunde gehen. 1. Johannes 5,7, Johannes hat klare Sprache gesprochen. Wer also den Sohn vertraut, der hat das Leben. Wer aber dem Sohn nicht vertraut, der hat das Leben nicht. Klarer geht es nicht. Und Jesus in Johannes 14,6, der ist der Einzige bis jetzt, der Buddha oder keine Ahnung, die haben es, oder der Mohammed hat diesen Text nie gesprochen. Aber Jesus hat sie gesprochen. Er sagt, Jungs, ohne mich kommt er nicht zum Vater. Ich bin der einzige Weg. Buddhismus, Hinduismus, ja, humanistische Denken, es gibt mehrere Wege nach Rom. Sagt nee. Ich möchte gerne mal anfangen, so dass der Vergleich sieht. Wenn die Bibel über ewiges Leben spricht, es spricht über ein Leben mit Gott. Und ein Leben mit Gott. Ich hatte Bibelverse hier, dass er das zufügen können. Aber zum Beispiel Licht, Gott ist Licht. In 1. Johannes steht, Gott ist Licht. Wo Gott ist, du kannst es nennen, wie du willst, ob es Paradies ist für den Muslim oder, ja, oder die Hölle. Oder das ist, für mich ist es mit Gott und ohne Gott. Wo Gott ist, ist Licht. Wo Gott nicht ist, ist Dunkelheit. Wo Gott ist, ist Freiheit. Wo Gott nicht ist, ist Gefangenschaft. Wo Gott ist, ist Gesundheit. Lese Offenbarung, Kapitel 20. Baum des Lebens. Wo Gott nicht ist, ist Krankheit, Leid und Schmerzen. Wo Gott ist, ist Schöpfung. Ich habe das vorhin genannt, Baum des Lebens. Schöpfung. Es gibt Sachen, die auf Gott hinweisen. Gras wächst, alles wächst empor, wie nach oben. Die zeigen auf der Schöpfer hin. In einem Ort, wo es Gott nicht gibt, es gibt nichts, das auf Gott hinweist. Die brauchen auch nichts zu wissen, dass es Gott gibt, weil die es wissen. Die wissen es nach dem Gericht, wissen sie, dass es Gott gibt. Ich möchte gerne an diesem Punkt ein bisschen anders auffahren, weil wo Gott ist, ist Gemeinschaft. Ich hoffe, dass ihr das Bild da habt. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ein Bild, das ich als ich Osborne ist verstorben. Ja. Und dieses Bild ist Ozzy Osbourne, der geht eine Treppe hoch und oben auf der Treppe ist Janis Joplin. Hendrix ist da oben, lauter Bob, John Lennon ist da oben. Ja? Und man hört vieles. Ja? Also jetzt ist der Tod. Ich will nicht behaupten, dass der Ozzy kein Christ war. Ich weiß es nicht. Das steht mir auch nicht zu. Ja? Aber diese Glaube, wenn die Leute sterben, ja, ich bin in die Altenpflege tätig, ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Ach ja, die ist doch erlöst. Ja, ist sie. Nachdem die Leute sterben, vor kurzem im Februar, zweimal Nachtdienst, zweimal erster Rundgang, zwei Tote, ja, vorgefunden. Es ist so. Aber diese Aussage, es wird alles gut, ich weiß es nicht. Und dass diese Gemeinschaft, ich ging durch eine Zeit vor kurzem übers Internet, über Facebook, habe ich sehr viele Sachen über Medium angeguckt, über Leute, die Seances machen oder Leute, die kommen in eine Stadt, ja, die mieten ein Theater aus und die sind voll von Leuten, die irgendeiner, vielleicht ist der Vater verstorben oder keine Ahnung. Und da steht ein Mensch vor ihm und er sagt, ja, ich höre einen Geist oder ich spüre etwas und die sagen, und Leute, wenn du mehrere Videos anguckst, du könntest echt der Meinung haben, dass das alles stimmt. Was diese Spiritisten oder diesen Medien die Leute weitergeben, ist schon ein Hausnummer. Ja? Man könnte meinen, ah ja, es wird doch alles gut. Wir brauchen doch das Evangelium nicht. Wir brauchen doch Jesus nicht. Wieso? Weshalb? Wenn wir sterben, kommen wir alle an. Ja? Die Bibel sagt, nee, Dave, obwohl du es vielleicht in deinem Herzen glauben willst, aber die Bibel sagt, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, es wird nicht so sein. Die Hauptsage von der Bibel, ich habe hier ein Bild von einem Sarg. Ja? Er lacht. Ich habe mir mal überlegt, so ein T-Shirt drucken zu lassen. Ja? Die Aussage der Bibel ist, wenn du ohne Jesus in deine Kiste steigst, wenn du ohne Jesus, ich meine jetzt ohne Jesus und nicht ohne der Kompassgemeinde in Schwenningen. Hört er mich? Ja? Leute sind zu Glaube gekommen durch ihren Frau oder ihren Ehemann. Und falls es heute Abend der Fall ist, wenn du ohne Jesus in deine Kiste steigst, ja? Nicht mit die Kompassgemeinde in Schwenningen und auch nicht mit deinem Ehepartner. Okay. Ist die Gefahr da, dass du deine Ewigkeit ohne Gott verbringen musst? Und jetzt ganz schnell. Man nennt das Evangelium, man nennt es die gute Nachricht. Ja? Ich habe mich oft das gewundert, wieso heißt es gute Nachricht? Es heißt gute Nachricht, weil auf Englisch the good news is so good because the bad news is so bad. Die gute Nachricht ist so gut, weil die schlechte Nachricht so schlecht ist. Wenn es keine Ewigkeit ohne Gott gibt, wozu ist Jesus geboren worden? Wieso kam er? Wieso kam er? Wieso ist er für uns verstorben? Und ich frage mich oft das, was machen wir falsch, dass Leute in Europa nicht zum Glauben kommen? Man hört es so selten, dass Leute sich bekehren. Ich habe mir gesagt, verwenden wir das falsche Geschenkpapier? Übermitteln wir die Botschaft richtig? Als Lebensberater, ich weiß, es gibt keine Änderung ohne Leidensdruck. Ich erzähle euch eine Geschichte, wenn ich das darf. Eine Frau kam zu mir, sie sagte mir vorab, es ging um das Rauchen, Suchtberat und so. Sie will mit dem Rauchen aufhören. Ich habe sie begrüßt, wir haben uns hingesetzt, wir haben sie ein bisschen reden lassen. Und dann habe ich sie diese Tabelle oben den Tisch geschoben. Das ist meine Leidensdruck-Tabelle. Ich nutze sehr gerne Tabellen und so. Und ich sagte, du, erzähl mir mal, wie groß ist dein Leidensdruck? Ja, eins ist null, es gibt keinen Leidensdruck, ich leide unter dieser Sache nicht. Und zehn ist, ich bin kurz vorm Abkratzen. Auf Deutsch ausgedrückt. Die lässt sich Zeit und zeigt dann auf der drei. Er sagt, es tut mir leid, ich kann mit dir nicht arbeiten. Ehrlich gesagt, kein Leidensdruck. Also ich sehe da keine, dass du etwas verändern kannst, die Aussichten sind ziemlich gering. Dann kam es raus. Weißt du, wer der Leidensdruck hatte? Es war nicht sie, es war ihr Ehemann. Er hat sie geschickt. Da hat seit über ein halbes Jahr nicht mehr intim gewesen, weil er sagte, ich schlafe nicht mit dir, weil du aus dem Hals stinkst. Ja. Der Mann hat sie geschickt. Aber die war glücklich mit ihrer 10 Marlboro oder keine Ahnung am Tag. Eineinhalb Jahr später, erster Schlaganfall im Krankenhaus. Und so viel ich weiß, nach ihrem Schlaganfall raucht sie nicht mehr. Einfach der Punkt, ja? Leidensdruck. Wieso brauche ich Jesus? Ich war 18. Ich war stark selbstmordgefährdet. Ich habe keine Narben. Aber ich wollte mich, seit ich 13 war, ich wollte aus dem Leben austreten. Jesus fand mich mit 18. 5 Jahre ging ins Land. Über die 5 Jahre hat er 3-mal auf meine Tür geklopft. Das weiß ich noch heute. Aber erst 5 Jahre später habe ich sein Angebot angenommen. Weil ich so oft an diesen Vorhang gestanden bin. Der Vorhang zu der Ewigkeit. Und ich konnte dieses Risiko nicht eingehen. Ich konnte es einfach nicht. Wenn die Bibel stimmt und ich gehe durch diesen Vorhang durch. Ja. Vorbilder, Jesus, der Frau an Jakobsbrunnen, er wusste, wo die Frau herkam. Und der hat so was drauf, er hat durch den Leute durchgesehen. Und er traf den Punkt, als er gesagt hat, geh und hol deinen Mann. Die Frau hatte schon 5 Männer gehabt, die lebte mit ihrem 6. Was war ihr Leidensdruck? Sie wollte geliebt werden. Sie hat es satt, dass Leute sich abhauen. Ja, wenn Gott sagt, ich bin da, Gott sagt, ich bin da. 24/7, ich bleibe bei dir. Ja? Paulus, ein anderes Beispiel, in Apostelgeschichte 17 steht er in Athen. Der steht auf einem Platz mit lauter Denkmale, also Statuen von ein Gott hier und ein Gott da und alles drum und dran. Und der Paulus, ich finde es super, der sagt, Jungs, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Der lobt sie. Der sagt nicht, hey, das ist falsch. Der lernte, wie er mit Leuten zu reden hatte. Und hier haben wir etwas, ich möchte euch gerne etwas fragen. Laut 1. Petrus 3,15. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach euren Glauben und Hoffnung fragen. Kann ich dich etwas fragen? Wann war das letzte Mal jemand dich gefragt hat, hey, du bist irgendwie anders unterwegs? Hast du was genommen? Oder, ja, wieso glaubst du oder wieso bist du so? Wann war das letzte Mal, dass jemand dich so eine Frage gestellt hat? Genau. Aber Leute, wir leben in einer Welt, die anders ist zu der Zeit Paulus. Zur Zeit Paulus wollten die Leute verbrachten, die es könnten, die verbrachten Zeit an einfach das Neueste zu hören. Aber heutzutage sind wir so überflutet mit Informationen. Weißt du, was die Leute heute wollen? Die wollen gehört werden. Wir leben in dem Zeitalter von Dista. Habt ihr die gesehen in der Stadt unterwegs mit ihren iPods und ja? Von Influencer. Die wollen die Leute was erzählen, die wollen die Leute was zeigen. Wir leben in einer Welt dieser Selbstverwirklichung. Leute haben heute ein großes Bedürfnis, gehört zu werden. Und deswegen frage ich, vielleicht kommt es dir zunutze. Ich weiß nicht, frag deinen Arbeitskollege. Ich weiß nicht, was für eine Beziehung du mit dem Chef hast. Frag deinen Chef. Frag die Leute, mit wem du Tag ein und Tag aus deine Zeit verbringst. Sag mal, was schenkt dir, was gibt dir Halt? Wie kriegst du dein Leben gebacken? Und lass ihm reden. In die Untersuchungshaft, das ist die halbe Miete, die Jungs einfach reden zu lassen. Das heißt, ich frage etwas und halte die Schnauze. Das musste ich lernen, als Lebensberater auch. Einfach die Schnauze. Lass die Leute reden. Unsere muslimischen Mitbürger, die haben gerade Ramadan durch. Hast du denn gefragt? Sag mal, Ramadan, was macht er da? Lass dem reden, die werden erzählen. Und sagt, ja, und wozu dient der Ramadan? Habt ihr jetzt Pluspunkte für Gott oder sammelt ihr jetzt da Plus, habt ihr jetzt die Zehnerkarte voll oder wie soll ich das verstehen? Lass den reden. Und die Muslime, die erzählen da gerne über ihren Mohammed, über ihren Koran. Aber lass die Leute reden. Nimm dir ein Vorbild an Jesus. Er kam, die Leute nicht zu verurteilen. Du kannst mit einem Satz ein Gespräch aus dem Wasser schießen. Ja, wenn du irgendetwas verurteilst, ja, das ist Sünde, das ist falsch. Wenn du ein gesundes Gespräch haben möchtest, wenn du die Leute zuhören willst oder zuhören lernen möchtest, fallen deine Gespräche nicht so an. In deine Gespräche gehört sowas nicht, wenn das ist Sünde oder das ist falsch. Ja? fragt die Leute, und was bringt es dir? Du lebst in einer offenen Beziehung. Was bringt es dir? Ja? Du bist geschieden. Was bringt es dir? Ja? Geht es dir jetzt besser? Geht es dir nicht so? Ja? Eigentlich war es nie vorgesehen, dass die Menschen sich scheiden. Man könnte so auf diese Richtung gehen. Es gibt viele, aber lass die Leute reden und lerne das, was die Leute sagen, einfach aufzunehmen und es zu nutzen. Dieses Bild in Johannes, in Matthäus 10, Jesus schickt seine Jünger raus, der sagt, ich schicke euch wie Wölfe, wie Schafe unter die Wölfe. Er sagt, wie, sei klug wie eine Schlange. Eine Schlange, wenn es sich angegriffen fühlt, das beißt nicht sofort zu. Das stellt sich auf und wartet. 2 Stunden Untersuchungshaft. Ich bin nur die ganze Zeit, weil ich weiß, dass ich nur einen Biss habe. Eine Schlange hat normalerweise einen Biss und seine Gift ist weg. Ja? Aber der beißt gezielt und schnell. Ja? Das sollte man lernen. Weiß nicht, gibt es Kursen? Wie erzähle ich Menschen über meine Glaube? Tauben, sanfte Tiere. Ja? Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann. Es ging um falsche Entscheidungen, die er getroffen hat. Und hinterher hat er gesagt, Dave, weißt du, was ich toll an unserem Gespräch fand? Sagt, du hast mich nie verurteilt. Ich weiß selber, dass ich mich blöd verhalten habe, aber das hast du mir nicht gesagt. Ja, was für eine Flasche bist du oder sowas. Ja, das hast du mir nie gesagt. Okay, das ist passiert. Wie gehen wir voran? Die Uhr tickt, mein Uhr tickt. Deutschland. Um an Klienten zu kommen, was die Lebensberatung angeht, bastel ich ein paar Sachen. Ich habe hinten ein paar Uhren aufstehen. Weiß nicht, ist hilfreich, wenn du für Deutschland beten willst. Oder, ja, das sind Deutschland-Uhren, die sind Uhren in der Form von Deutschland. Rede mit mir, wenn du später eins haben möchtest. Ich verkaufe die auf Flohmärkten. Genau. Wir leben in einer Welt, die Leute haben eine Sache gut, ja. Und es ist Zeit. Die deutsche Kultur, ich fand es in Polen echt super. Ich war Katholik und ich kenne das von der Heimat her. Ich glaube, deswegen habe ich mich so wohl gefühlt, also in Polen so wohl gefühlt. Man fuhr durch eine Ortschaft, man kam an eine Ortschaft an, man hat die Kirche gesehen und man hat gleich den Friedhof gesehen. Der Friedhof war am Hang oder das war vor der Stadt oder irgendetwas, aber man hat den Friedhof gleich gesehen. In Deutschland werden die Friedhöfe versteckt. Du musst die suchen. Die sind irgendwie abseits. Die Leute setzen sich nicht mit dem Tod auseinander. Aber irgendwann mal kommt der Tag. Irgendwann mal kommt der Tag. Wir haben eine tolle Botschaft, Leute. Wir haben echt eine Bombe-Botschaft. Und wenn die Bibel spricht, dass die Leute blind sind, sie brauchen jemanden, der sie erzählt. Jemand hat mich gefragt, Dave, was vor meiner Bekehrung, das war eine Frau, das vergesse ich nie. Sagt, ja, was glaubst du, was nach dem Tod kommt? Und ich habe sie gesagt, ich werde für die Ewigkeit schlafen. R.I.P., rest in peace. Mein Freund ist mit 13 verstorben, hat zu viel Klebstoff geschnuffelt. Der lag in seinem Sarg. Und ich habe ihn gesehen mit 13 und ich wusste, mit 13, das will ich. Meine Mutter hat uns geschlagen. Ich wollte in einem Zustand sein, dass ich kein mehr was empfinde, wenn jemand mich schlägt. Und mit 13 wollte ich das. Und irgendwann mal fragte er mir, ja, was glaubst du, was nach dem Tod kommt? Ich war festen überzeugt und Schlaf ist angesagt. Das war der größte Antrieb. Diese Suche nach Frieden, rest in peace. Ja? Und die Frau hat mir erzählt, Dave, ich finde es toll, dass du das glaubst. Aber, Leute, ein Wort, vier Buchstaben, aber. Gott spricht mit Menschen durch Träume, sehr viele Leute aus der Iran und Afghanistan, aus Indien, Gott offenbart sich. Aber in Deutschland, wie es aussieht, sind wir auf uns angewiesen. Es ist unser Auftrag, die Abers auszusprechen. Aber frag den Leuten erst, was sie denken. Ja? Ich kann nichts ändern, was in der Schrift steht. Ich werde es sehr gern ändern, aber ich bin hier heute Morgen, euch die Bibel auszulegen. Und so ist die Bibel. Ja? Ich wünsche euch als Gemeinde eine Liebe. Eine Liebe für die Botschaft und eine Liebe für die Menschen, die um euch sind. Amen.